Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, der Vizeadmiral außer Diensten Helmut Heyer, hat dem Parlament seinen Tätigkeitsbericht für 1962 vorgelegt. 34 Seiten umfasst die Drucksache, etwas wenig, könnte man sagen, angesichts der rund 400.000 Soldaten der Bundeswehr, deren Betreuung dem Wehrbeauftragten obliegt. Aber Heyer fertigte seinen Bericht nach der Devise: In der Kürze liegt die Würze. Der Wehrbeauftragte beschränkte sich nämlich nicht auf allgemeine Bemerkungen. Den Hauptteil seines Berichtes widmet er der Praxis. 109 Tage war er im vergangenen Jahre bei der Truppe. Und aus seinen Erfahrungen gibt er eine Blütenlese von 32 typischen Beschwerde-, Disziplinar- und Wehrstrafrechtsfällen zum Besten, die Parlament, Verteidigungsministerium und Truppe zum Nachdenken veranlassen soll. Beim Studium dieses kurzen Berichtes gewinnt man durchaus den Eindruck, die Einrichtung des Wehrbeauftragten als Fürsorge- und Beschwerdeinstanz hat sich gelohnt. Jeder Soldat, welchen Rang es auch immer, kann sich an ihn wenden. Selbst die Eltern von Soldaten wenden sich an ihn. Sie finden Gehör. Der Wehrbeauftragte geht den Dingen nach, unbeschadet aller Kommandohierarchie. Er beobachtet genau die geistige Haltung der Truppe. Er wacht über die Prinzipien der inneren Führung, nach denen der Soldat nicht einfacher Befehlsempfänger sein soll, sondern selbstverantwortlicher Staatsbürger in Uniform. Nach seinen Beobachtungen formulierte er diesen Kernsatz: Die Bundeswehr geht in eine weitere Phase ihres geistigen Formungsprozesses über. Diese Phase wird aller Voraussicht nach entscheidend sein für den endgültigen Standort der neu geschaffenen Armee in unserem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat. Der Wehrbeauftragte erläuterte uns diese Feststellung.
Der Satz will eigentlich nur bedeuten, dass wir jetzt in den Zeiten des sehr schnellen Aufbaus, ein Aufbau, der aus politischen Gründen notwendig war, doch jetzt zu einer gewissen Ruhepause kommen, was ja zu meiner Freude auch der Minister gesagt hat, dass wir jetzt, sagen wir mal, etwa eine zweijährige schöpferische Pause einlegen wollen, die der inneren Festigung der Truppe dient, die uns aber auch ermöglicht, etwas die Qualität vor die Quantität zu setzen, was ja bisher praktisch aus Zeitmangel nicht möglich war.
Herr Wehrbeauftragter, Sie sind mit knapp 6.000 Eingaben befasst gewesen. Sie sind diesen Eingaben, diesen Beschwerden nachgegangen. Sie sind bei der Truppe gewesen, angemeldet und unangemeldet. Und Sie haben Beispiele in Ihrem Bericht niedergelegt, aus denen hervorgeht, es gibt ihn doch noch, diesen Kommiss, dieses Schreien auf den Tisch, unter den Tisch, Maskenball und so.
Das finden Sie in jeder Armee, nicht nur bei uns. Es wird immer, gerade in einem solchen Machtinstrument, wo natürlich der Einzelne, und das sind ja nicht alles Goldjungs, die Möglichkeit geben, dass einer das Machtgefühl, was er bekommt, dass er seine Macht etwas überspannt. Aber meine Aufgabe sehe ich darin, dass wir allmählich, und das geht nicht von heute auf morgen, doch dahin kommen, dass diese Sachen zu den Ausnahmen gehören. Die Hauptsache scheint mir zu sein, dass die verantwortlichen Menschen für die Ausbildung der jungen Wehrpflichtigen all die unzeitgemäßen Fehler, wie Sie sie sagen, der eine versucht durch viel Geschrei mangelnde Geistesschärfe zu verdecken, der andere wendet Methoden an, die primitiv sind. Aber wir wollen versuchen, dass diese zu den Ausnahmeerscheinungen, Schwächen gibt es immer, aber wenn wir sie erkennen, dann werden Sie auch in dem Bericht auch Beispiele finden, wo, wenn ein solcher Typ erkannt worden ist, der nicht in unsere Zeit hineinpasst, dass er doch entfernt wird.
In dem Bericht wird dargestellt, dass in vielen Fällen, wo falsches Verhalten von Offizieren und Unterführern an den Tag gelegt worden ist, dass es sich da um jüngere Offiziere und Unteroffiziere gehandelt hat.
Ich möchte sagen, dass man von den älteren Offizieren, mit denen, ich möchte das doch betonen, wir gerade in Bezug auf die Anerkennung der Grundsatzerinnerungsführung recht gute Erfahrungen gemacht haben, die also eine Lebenserfahrung und auch Kriegserfahrung und Menschenführungserfahrung genug haben, um das beurteilen zu können, dass wir da eigentlich im Großen und Ganzen sehr wenig Sorgen haben. Bei den Jüngeren, Das trifft sowohl bei den jungen Leutnants zu und bei den jungen Unteroffizieren. Da kann man feststellen, dass sie an sich sehr angeregt sind durch die amerikanischen Ausbildungsmethoden. Das höre ich sehr vielfach. Die sagen, wieso? Ranger-Ausbildung, harte Ausbildung. Die also sagen, innere Führung heißt ja nicht eine Ausbildung, die die Menschen weich macht. Die Amerikaner haben ja heute eine große Erfahrung in den Kämpfen aller Welt. Müssen wir auch machen, nicht? Und ich möchte bei der Gelegenheit auch sagen, wir haben also nicht einen einzigen Fall, nicht eine einzige Beschwerde, zum Beispiel über Geländeausbildung.
Wie steht es eigentlich mit den Kritikern an der inneren Führung? Sind die sehr stark?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube persönlich, und das ist ja auch im Bericht zum Ausdruck gekommen, dass ich überzeugt bin, dass sich die Bejaher der Notwendigkeit einer zeitgemäßen inneren Führung durchsetzen. Wir möchten gerne erreichen, dass der Soldat, der Staatsbürger in Uniform, selbstständig mitdenkt, dass er Befehle im Sinne der Führung ausführen kann, ohne sie zu kennen. Dass er also so erzogen ist, dass er weiß, was soll ich tun, welche Verantwortung habe ich.
Deutschlandradio Retro.